Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen. Denn das Ende ist der Anfang von einer anderen Seite.
Wenn Karl Valentin das geahnt hätte, dass diese so absurde wie scharfsinnige Analyse ausgerechnet auf die Frau zutreffen würde, die ihm zeitlebens am nächsten war. Und dass das Ende, das er hier als Wendepunkt, als Beginn einer neuen Dimension definiert, sein eigenes Ende, sein Tod sein würde, dann hätte er das vielleicht nicht so leichtfertig dahingesagt. Aber genau so war's. Das bestätigt auch Sabine Rinnberger, die Chefin im Valentin-Karlstadt-Museum München.
Der Tod war die finale Trennung zwischen Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Mit dem Tod ist es zu Ende.
Eine Trennung, die dieses so kongenial wie heillos miteinander verstrickte Paar und Duo aus dem Leben heraus wohl nie vollzogen hätte.
Wie es mit Valentin und Liesel Karlstadt weitergegangen wäre, wenn der Valentin 5 Jahre länger gelebt hätte, wissen wir nicht. Und die Liesel Karlstadt wusste es auch nicht. Aber damit war das Ding einfach endgültig aus.
Das Ding. Das war eine 27 Jahre währende persönliche und künstlerische Partnerschaft mit allen Höhenflügen und Abstürzen, die man sich vorstellen kann. Aufreibend bis an die Grenzen der Kräfte, befeuert von schier unendlich sprudelnder Kreativität. 2 Süchtige in einem innigen Abhängigkeitsverhältnis, aus dem insbesondere Liesel Karlstadt immer wieder auszubrechen versuchte. Erfolglos, bis zu Valentins Tod. Er starb 1948 an den Folgen einer Lungenentzündung. Das traf sie hart, auf vielen Ebenen, aber es war eben auch der Anfang von einer anderen Seite.
Liesel statt Karl. Die Karlstadt ohne Valentin. Eine Sendung von Joana Ortmann.
Es gab davor einen sehr aufreibenden Prozess. Und innerlich war die Liesel Karlstadt 1948 im Februar schon weit weg vom Valentin, aber auch schon wieder näher dran. Weil sie hatten ja am 31. Dezember zu Silvester ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt im Bunten Würfel. Also man hat das professionelle Duo wieder aufgenommen.
Nach 7 Jahren Pause, teils erzwungen, teils gewollt, standen sie wieder gemeinsam auf einer Bühne. Man muss sich die Situation vergegenwärtigen. Der Krieg ist gerade mal 3 Jahre vorbei, München zerstört. Die meisten Menschen leiden Hunger, das Essen ist streng rationiert. Der Winter fällt eisig aus, es gibt kaum Heizmaterial, überall Mangel und Not. Und so stellt sich zu Beginn dieses denkwürdigen Jahres für beide die Frage, wie geht es weiter?
Und da war die Idee schon gemeinsam. Und das war natürlich mit dem Tod endgültig besiegelt und das hat auch, obwohl die Liesel Karlstadt ja zu der Zeit schon sehr, sehr gut solo unterwegs war, zu großen Existenzängsten bei ihr nochmal geführt.
Ja, das stimmt. Das war also ein richtiger Schock im Prinzip für sie. Sie hat sich dem Valentin eigentlich wieder sehr angenähert.
Andreas Koll, Volkskundler und Kurator im Valentin-Karlstadt-Museum.
Dazu kam, dass für den Valentin die Nachkriegszeit ja eine pure Enttäuschung war. Zum Beispiel diese ganzen Radiosendungen, also sie haben 1946 bereits angefangen, hier beim Kurt Wilhelm die ersten Radiosendungen zu machen und die Leute wollten das nicht mehr hören. Das wurde alles abgesetzt. Der Valentin hat kein Geld mehr verdient, während sie vollkommen im Geschäft war, die ganze Zeit über.
Im April 1945 hatten amerikanische Truppen den Marienplatz besetzt und München für befreit erklärt. Im Oktober war Liesel Karlstadt tatsächlich schon wieder im neu eröffneten Volkstheater zu sehen. Auf dem Programm Sturm im Wasserglas von Bruno Frank. Jenes Stück, in dem sie schon 1930 bei ihrem Debüt als Theaterschauspielerin ohne Valentin geglänzt hatte. In der Hauptrolle. Als Frau Vogel, die dagegen kämpft, dass ihr Hund eingeschläfert wird, weil sie die Steuer nicht bezahlen kann. Die Kritiker waren hin und weg.
Die Karlstadt füllt die Bühne. Sie bringt Spannung, auch wenn gar nichts vorgeht. Wie sie beispielsweise nur dasteht, diese kleine, lebfrische Person auf 2 kurzen, stämmigen Beinen, Sie trägt ihre Wut mit sich. Man könnte malen, wie sie wohnt, wie sie lebt und ihren bescheidenen Platz in der großen Welt tapfer behauptet. Die Blumenfrau Vogel, für die ein Hund um keinen Deut weniger ist als ein Herr Stadtrat oder ein Amtsrichter.
Solche Geschichten kommen an, lenken ab, passend zur Lage. Im Gegensatz zu den zwar treffenden, aber doch auch düsteren Szenen, die sie zeitgleich mit Karl Valentin spielt.
Gut, schauen wir aus. Die meisten Männer haben schon so magere, eingefallene Backen, dass sie beim Rasieren einen Kartoffel ins Maul nehmen müssen.
Stimmt ja, schau nur mich an. Ich bin ja nur mehr ein Knochengerüst. Auf Münchnerisch eine Bornerruine. Meine entkleidete Brust gleicht einer Tafel Wellblech. Meine Frau hat erst kurz kommandiert, Brust heraus. Und auf meinem Rippen hat sie dann gelbe Rüben gerieben.
Wenn man Unterhaltung sucht, dann will man in der Regel unterhalten werden und in schlechten Zeiten noch viel mehr. Also wenn einem das Elend vorgespiegelt wird, das man eh schon sieht, dann ist das eben nicht besonders lustig. Und es gibt auch nicht mehr dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Karl Valentin und Liesel Karlstadt.
Also Valentin hat in dieser Zeit sehr viel geschrieben, hauptsächlich Monologe. Das wirkt sich natürlich hier auch aus. Dann, glaube ich, hat das Ganze ein Missverständnis gehabt, weil man ihm auch immer wieder gesagt hat, er müsse mit der Zeit gehen, er müsse die Zeit mit berücksichtigen. Und er hat sie so berücksichtigt, wie sie war. Er hat seine Leichtigkeit verloren. Alles, was so ganz leicht war und alles, was sehr spritzig in seinen Szenen, in seinen Monologen so daherkam, hat jetzt eine gewisse Schwere. Und dann haben sie halt gesagt, da hat's den alten Deppen weg.
Und nicht nur Valentin hat seine Leichtigkeit verloren, sondern das Duo Valentin Karlstadt hat seine Leichtigkeit verloren. Es war ja sehr, sehr lange Zeit die Aufgabe von der Liesel Karlstadt, dem Valentin die Leichtigkeit zu geben. Also wenn der Valentin wahnsinnige Auftrittsängste hatte und eine Stunde lang erzählt hat in der Garderobe, dass er auf gar keinen Fall auf die Bühne geht und dass er heute keinen Text weiß und überhaupt Asthma hat und da niemals hin kann, war es Liesel Karlstadts Aufgabe, ihn aufzubauen und zu sagen, komm, das schaffst du jetzt. Und diese Eingespieltheit in dem Duo ist nach meiner Ansicht nach zu dieser Zeit auch weg. Da sind sie nicht mehr verbunden.
Um genauer zu verstehen, welche lang angestauten Entwicklungen sich hier über den Krieg und den Tod als Katalysatoren bahnbrechen und wie sich daraus allmählich eine Liesel ohne Karl herausschält, muss man ein wenig weiter zurückschauen. Sie hatte ihm über lange Zeit im übertragenen Sinn die Bühne gebaut, ihm Sicherheit gegeben, seine Ängste mitgetragen, in Selbstlosigkeit und Zuneigung, aber auch in der Gewissheit, dass es künstlerisch für sie keine größere Herausforderung gab als dieses Duo. Dabei hatte sie sich schon seit Anfang der 1930er als Solokünstlerin profiliert und dabei Valentin sogar an Engagements und Popularität übertroffen.
Ein sehr wichtiger Schritt war, dass 1939 praktisch die letzte Bühne, wo sie regelmäßig in München auftreten konnten, das Kabarett Benz in der Leopoldstraße, dass das zugemacht hat. Das wurde in einen Café verwandelt. Gleichzeitig war ja die Liesel Karlstadt dann lange Zeit sehr schwer krank. Und sie hat dann danach, nachdem sie wieder auf die Bühne kam, das war 1941, hat sie natürlich die Engagements angenommen, die sie bekommen hat. Und das war dann hauptsächlich im Volkstheater. Und sie hat immer wieder Filmrollen gehabt.
In dieser Zeit hat sie auch viele Leute kennengelernt, die später ihren weiteren Weg prägen und sie bis zu ihrem Lebensende begleiten würden. Zum Beispiel Adolf Gondrell, Wastl Witt, Beppo Brehm und natürlich Michel Lang, ihr nach Valentin wichtigster künstlerischer Partner.
Und da wurden natürlich schon sehr viele Richtungen festgelegt oder Möglichkeiten haben sich aufgetan.
Man würde heute sagen, Netzwerke gespannt. Ja, ja.
Und sie war auch bereits vor 1945 eine der bedeutendsten und beliebtesten Volksschauspielerinnen in Bayern. Das war sie bereits davor.
Ich würde sogar sagen, deutschlandweit. Die Filmliste, wo sie immer wieder mittlere Rollen spielte, ist lang auch in dieser Zeit und es waren oft auch sehr schreckliche Filme. Es waren Nazi-Propaganda-Filme zum Teil auch, aber die Liesel Karlstadt war mit auf dem Plakat gestanden und so wusste man, verkauft sich der Film. Und die Kritiken, die ähneln sich für all diese Filme. Beschaulicher Film, beschauliche Handlung, aber die Liesel Karlstadt brilliert.
Das hat wohl auch der damals blutjunge Autor und Regisseur Kurt Wilhelm gewusst und traute sich, ein Jahr nach Valentins Tod und nach langem Zögern, sie zu fragen, ob sie ihm nicht die Ehre erweisen wolle, bei seiner Radioreihe mitzuspielen.
Kurt Wilhelms Brummelgeschichten mit Liesel Karlstadt, Barbara Galauner, Rudolf Vogel und Michel Lang.
Sie sagt ja. Und löst Maria Stadler als Resi Brummel ab, eine streitlustige Kratzbürste und die Frau des von Michel Lang verkörperten Pantoffelhelden Xaver Brummel. Mit der Karlstadt wurde die Kratzbürste sanfter und warmherziger, was ganz neue Identifikationsmöglichkeiten in diese frühe Radioshow brachte und noch mehr Erfolg. Von da an war sie aus dem Unterhaltungsprogramm des Bayerischen Rundfunks nicht mehr wegzudenken.
Ich sag's ja immer wieder, du riechst an eiskaltes Grund.
Okay, übertreib doch nicht so schamlos. Das Grund riecht wegen einer Briefmarke.
Jawohl, okay. Der Ehefrau das Haushaltgeld aus der Schublade rausstellen. Also, und das sollte dann auch nur ein Mannsbild sein.
Das mag ich nicht, gell, von wegen Schein. Also da darf ich mich nicht kränken, weil meine Mannesehre...
Ja, weil bei dir schon viel Mannesehre zum Kränken da ist, gell?
Naja, also so einen Dialog hätte es mit dem Valentin nicht gegeben. Das würde ich jetzt schon mal so sagen. Das ist natürlich schon sehr hemdsärmelig zum Teil im Humor. Aber was natürlich hier funktioniert, ich denke, die Leute haben da noch live gelacht. Es wird ja hier auch irgendwo die Noten mit aufgenommen. Man hat kein Haushaltsgeld und so weiter. Aber da ist es halt lustig. Das wollten die Leute hören, das leichte, befreiende Lachen. Hier funktioniert aber auch der Dialog wieder zwischen den beiden. Und da zeigt sich die Liesel Karlstadt als hervorragende Schauspielerin. Der Valentin, der hatte immer nur sich selber gespielt und die Liesel Karlstadt konnte alles.
Obwohl es ihr anfangs gar nicht so leicht gefallen war, nach Jahrzehnten in Hosenrollen an Valentins Seite plötzlich ausschließlich Frauenrollen zu spielen.
Und zwar habe ich mich da so daran gewöhnt gehabt, dass wenn dann ausnahmsweise mal ein Stück kam, zum Beispiel im Christbaumbrettl oder so, wo ich eine Frau gespielt habe, und da habe ich mich direkt geniert, wirklich wahr, direkt geniert, wenn ich mit der Frauenkleidung auf die Bühne gehen habe müssen.
Erinnert sich Liesel Karlstadt in einem BR-Interview. Umso bemerkenswerter, dass sich ausgerechnet diese multiple Bühnenpersönlichkeit, wie Sabine Rinberger und Andreas Koll sie charakterisieren, in den nächsten Jahren zum öffentlichen Idealbild der Mutter und Hausfrau entwickelte.
Was dazu kommt, die zweite Karriere der Liesel Karlstadt ist im Prinzip zum größten Teil Rundfunkgeschichte. Und nach dem Krieg war es so, dass die Amerikaner sehr schnell bemerkt haben, dass sich mit volkstümlichen Sendungen die Menschen an die Radiogeräte binden lassen. Und deswegen hat man vermehrt auf volkstümliche Sendungen gesetzt, weil man damit sozusagen auch dann die Ideen der neuen Demokratie und all diese Dinge mitvermitteln konnte. Dann dazu kam, dass ja nach 1945 der komplette Rundfunk sozusagen personell ausgewechselt wurde. Da kam eben der Kurt Wilhelm, der Olf Fischer. Das war eine sehr junge Garde, die da angetreten ist, volkstümlich jetzt im besten Sinne Sendungen zu machen. Und das war das Erfolgsgeheimnis, das da ankam.
Das war die ganz große Stärke, die Menschlichkeit der Liesel Karlstadt. So gewinnt sie die Leute mit dieser Fähigkeit, diese Wärme und diese Menschlichkeit zu transportieren. Und das war schon so, als sie ihre erste große Paraderolle gespielt hat, die Frau Vogel im Sturm im Wasserglas, eine Rolle, die sie von der Therese Giese übernommen hat, die da drin große, große Erfolge gefeiert hat. Und in der Kritik hieß es dann auch immer, dass die beiden nebeneinander stehen in ihrer Kunst, aber dass es eben ganz anders ist, was bei der Therese Giese nochmal eine übergeordnete Ebene hatte und dadurch so hervorragend war, war bei der Liesel Karlstadt diese Direktheit, dieses Publikum direkt am Herz zu packen.
Also diese Empathie, die sie da immer ausgestrahlt hat. Man hatte immer den Eindruck, das ist eine ganz normale Person, die einfach so im Leben steht und man konnte oft nicht mehr unterscheiden zwischen Rolle und Person. Vorher mit Valentin war sie Bühnenstar und jetzt wurde sie Medienstar.
Wobei auch diese Medienkarriere schon früher begonnen hatte, und zwar bereits Ende der 1920er. Auch hier war sie Karl Valentins Fels in der Brandung gewesen, denn der hatte nicht nur vor Auftritten, sondern auch vor Aufnahmen regelrechte Panikattacken, wie Liesel Karlstadt dem Autor und Regisseur Willi Purucker einmal erzählte.
Er hatte eine wahnsinnige Mikrofonfurcht und mit Hangen und Bangen hat man ihn also dazu gebracht, dass er das erste Mal das Rundfunkhaus betreten hat. Ja. Und da haben wir Texte von uns aufgenommen, die wir miteinander gemacht haben.
Aufgenommen, ich muss Sie unterbrechen, also Sie haben die Texte damals auf Platten aufgenommen.
Ja, damals gab es noch keine Tonbänder natürlich. Nein.
Aber es hätte noch die Live-Sendung, wie wir heute sagen, also die Originalsendung gegeben, aber auf so eine Original- oder Live-Sendung.
Wenn ich das bloß höre, Herr Purucker, eine Live-Sendung wäre für den Valentin unmöglich gewesen. Ja. Da hat er immer gesagt, so viel Geld gäbe es gar nicht auf der Welt, dass ich mir sowas machen trauen würde. Ja. Und wenn in den Funk gekommen ist, also damals, haben wir einige Aufnahmen gemacht, aber genau dieselbe Angst, die er auf der Bühne hatte vom Auftreten. Ja. Sein Wort war jeden Abend sein letztes, bevor der Vorhang aufgegangen ist auf der Bühne. Ja. Sag mal, Verein, ich weiß gar nichts. Ja. Jetzt natürlich vor dem Mikrofon war es noch viel schlimmer, weil ich ihm da nicht zu viel konnte. Das war das Schlimme.
Es ist offensichtlich. Den Weg, den Liesel Karlstadt nach seinem Tod einschlug, hätte sie mit ihm nicht gehen können. Denn hier war sie von Technik umzingelt. Die Filme, das Fernsehen, die Live-Gastspiele, die Brummelgeschichten und kurz darauf, ab 1952, gleich die nächste Radioreihe mit dem unfassbar altmodisch anmutenden Titel Meisterhausfrau und Haushaltslehrling.
Und jetzt wieder zur Familie Brandl.
Du, Mama. Schau dir mal den Janko an. Ja. Meinst du, dass man den Flecken so rausbringt oder muss man in die Reinigung gehen? Gneidlin hat gemeint, wenn es ein Wangschmier ist, nachher könnte man es mit Butter rausbringen. Aber ich trau der Geschichte nicht recht.
Ja, doch schon. Oder, nein, Viertel, lass lieber. Dann gehen wir in die Reinigung. Und da ist einer lieber, man hat zuerst nicht schon rumpfuscht an die Flecken.
Hm, wie du meinst?
Ja, du, Mutter, da kannst du meinen Mantel auch dazugeben, gell? Mein Sommermantel, gell?
Ja, ja.
Ja, draußen hängt er am Gang.
Ja, ist schon.
Der BR-Frauenfunk, ja, so hieß das damals, hatte einen kriegsbedingten Nachholbedarf in Sachen Haushaltsführung entdeckt.
Wenn Sie zu denen gehören, denen keine Mutter mehr das richtige Waschen und Bügeln hat zeigen können und die verzweifelt vor überquellendem Reis und leerem Geldbeutel stehen, wird Ihnen die Frau Brandl manch freundschaftliche und viele praktische Hinweise geben können.
Die Sendung war ein solcher Hit, dass der BR beschloss, eine ganze Familienserie daraus zu machen. Die hieß dann einfach nur noch Familie Brandl. Ab 1956 konnte man jeden zweiten Samstag dem Leben dieser, so war es konzipiert, typischen deutschen Nachkriegsfamilie lauschen. Regie führte Willi Purucker, die Geschichten schrieb Ernestine Koch. Im Zentrum bis zu ihrem Tod Liesel Karlstadt als Walli Brandl, die damit endgültig zur Mustermama und Hausfrau der Nation wird, die auf alles eine Antwort hat. Wie bereite ich die Tochter auf die Hauswirtschaftsprüfung vor? Wie gehe ich mit den Schulproblemen des Sohnes um? Sollen wir einen Bausparvertrag abschließen?
Man hat ihr wirklich alles abgenommen. Und ich glaube, die Liesel Karlstadt hat selten selber am Herd gestanden, weil die gar keine Zeit dafür gehabt hat. Da ist sie von ihrer Schwester bekocht worden. Noch war sie irgendwie eine Hausfrau. Ich glaube, da hatte die meistens jemanden dafür. Noch war sie jemals Mutter. Aber sie hat es so verkörpert als Parademutter, dass sie den anderen glaubwürdig die Ratschläge geben hat können.
Auf der anderen Seite kommt natürlich da das Frauenbild der 50er Jahre, das ja sich, sagen wir mal, von dem Frauenbild, wenn man mal die Ideologie weglässt, des Nationalsozialismus nicht sehr besonders stark unterschieden hat, weil da hat man gesagt, die Frau gehört daheim an den Herd, die Frau muss kochen, die Frau ist für die Kinder da, der Mann verdient das Geld. Also das war im Prinzip, da war man in den 20er Jahren ja doch, was das betrifft, ja schon deutlich weiter. Und das wurde natürlich mit diesen Sendungen auch mit propagiert. Aber da spielt dann auch wieder eben diese Empathie, diese Natürlichkeit eine Rolle, die dann alle Dinge auf eine sehr einfache und nachvollziehbare Art und Weise erklärt und den Leuten vermittelt, sodass man meint, sie ist die Hausfrau.
Liesel Karlstadt ist dabei so authentisch, dass die zuständige Redaktion im BR regelmäßig junge Frauen abwehren muss, die sich als Haushaltslehrlinge bei der Meisterhausfrau bewerben wollen. Dass sie selbst beim Bäcker als Frau Brandl begrüßt wird, obwohl doch alle wussten, wer sie wirklich ist. Und dass noch Jahre später, bei ihrer eigenen Beerdigung, nach ihrem plötzlichen Tod durch einen Gehirnschlag am 27. Juli 1960, die Brandl-Schauspieler zum Grab gelotst werden mit den Worten:
Lasst's die Familie durch.
Es gibt schon einige verwirrende Brüche in dieser verschlungenen Biografie. Die zahllosen wilden Hosenrollen an Valentins Seite, das höchst konforme Frauenbild in den späten Rollen, die konsequent weibliche Inszenierung auf der einen, das Spiel mit Geschlechtern und Identitäten auf der anderen. Das ist auch in ihrem Privatleben zu beobachten, sagt Sabine Rinnberger.
Also die Liesel Karlstadt war niemals verheiratet. Sie hatte ein andauerndes Verhältnis mit einem verheirateten Mann, ihrem Partner Karl Valentin. Sie hatte dazwischen durchaus sich auch ihre persönlichen Freiheiten genommen, die sich der Valentin auch genommen hat, konnte Auto fahren, hat einen Pilotenschein gemacht. Eigentlich wäre sie das Paradebild einer emanzipierten Frau gewesen. Sie hat ihr Geld selbst verdient, mehr als der Valentin. Sie konnte sich einen gewissen Luxus leisten. Sie hatte eine schöne Wohnung, ist alleine gereist. Also das hat noch lange gedauert, bis man sich das als Frau in der Regel wieder getraut hat.
Und zugleich muss ihr Blick auf ihre Karriere nach dem Krieg auch ein zwiespältiger gewesen sein. Einerseits war sie bestimmt stolz darauf, so gefragt und beliebt zu sein und hat das, ehrgeizig wie sie war, garantiert genossen. Andererseits kann man sich kaum vorstellen, dass eine Frau vom Kaliber einer Karlstadt mit dieser ihr zugewiesenen Rolle wirklich glücklich war.
Sie hat natürlich auch viel Unfug machen müssen.
Andreas Koll nennt als Beispiel den Film »In München steht ein Hofbräuhaus«, eine deutsche Komödie von Siegfried Breuer 1951.
Da hat sie dann festgestellt, dass sie keine Lust mehr hat, in solchen Heimatfilmen mitzumachen, wo man sozusagen die bayerische Mentalität auf wenige Dinge wie Fensterln und Trinken und Raufen reduziert. Und man hat ihr zwar bei dem Film versprochen, dass es nicht so wäre, aber dann war ihr Partner, der den Hofbräuhauswirt gespielt hat, laut Drehbuch auch dauernd betrunken. Und eigentlich hat sie keine Lust mehr, diese Rolle mit einzunehmen. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch in Filmen mitgespielt, wo sie auch Nebenrollen hatte, die natürlich für die deutsche Filmgeschichte eine ganz große Bedeutung haben, wie zum Beispiel das Doppelte Lottchen.
Die erste Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Erich Kästner, 1950, für die er selbst das Drehbuch schrieb und die Rolle des Erzählers übernahm. Liesel spielt die Gemüsehändlerin Frau Wagenthaler.
Das war der erste deutsche Filmpreis, den es gab. Dann hat sie in der Trapp-Familie mitgespielt, da hat sie die Nonne Raffaella gespielt. Das war der erfolgreichste, also publikumserfolgreichste Film.
Mit Wiederauflage vor gar nicht langer Zeit.
Den es in Deutschland
Zeit.
Je gab.
Ja.
Ja, also sie hat da trotzdem auch immer wieder mit Filmgeschichte geschrieben und hat immer dieselben Rollen gehabt. Immer sowas wie eine Gemüsehändlerin, eine Haushälterin.
Und das war schon ihr Ding, also so die Frau aus dem Volk darzustellen. Und diese Filme, die sind natürlich in einem tollen Umfeld auch entstanden. Da war sie natürlich auch beim Filmball die gefragte Schauspielerin. Das hat ihr schon gefallen. Also das war auch tatsächlich die Zeit. Aber ich glaube, so diese innerliche Identität mit der Hausfrau und Mutter hatte sie, glaube ich, nicht zwingend.
Hat Liesel Karlstadt ein Bewusstsein von dieser etwas zwiespältigen Emanzipationsgeschichte gehabt? Es gibt keine Äußerung von ihr, die diesen Schluss zulassen würde. Denn sie selbst gab selten Privates preis.
Im Prinzip hätte sie sich, glaube ich, öffentlich nicht gegen ihre Rollen und ihr Rollenbild geäußert, weil alle sie damit identifiziert haben. Und irgendwo hat sie es wahrscheinlich auch selber geglaubt. Aber gelebt hat sie was anderes.
Ja, die Schwester hat sich immer wieder beklagt, weil man die Liesel Karlstadt nicht in Ruhe lässt. Und die Liesel kann nicht Nein sagen. Sie sagt immer Ja. Und darum gibt es haufenweise Anfragen, haufenweise Termine. Und es bleibt fast keine Zeit mehr übrig, dass sie sich ausruhen kann. Und was weiß ich, wenn jetzt am Tierpark ist ein Nilpferd geboren. Das Nilpferd hat Liesel geheißen. Ja, dann hat die Liesel Karlstadt das Nilpferd getauft. Ja. Selbst der Strauß hat sich mit ihr werbeträchtig abbilden lassen.
Ihre Popularität und ihr Image machen sie natürlich auch zu einer perfekten, wie man heute sagen würde, Influencerin. Sie wirbt zum Beispiel für Pfanniknödel und Dallmayr und dreht mit Beppo Brehm den ersten Spot im deutschen Fernsehen für Persil.
Safir, da schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck.
Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Lieber.
Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
Rausschmeißen tät ich dich.
Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette.
Entschuldigung, bitte.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Will ich schon weiter ein gutes Beißen?
Danke. Danke.
Oder das erste Fernsehspiel, das das Bayerische Fernsehen für die ARD produziert hat.
Vater Seidel und sein Sohn von Kurt Wilhelm 1954. Wieder eine Familiengeschichte.
Auch mit dem Michel Lang. Also dieses Duo hat sozusagen Rundfunk- und Fernsehgeschichte der 50er Jahre geprägt. Und auch der erste Komödienstadel, der gedreht wurde, war die Liesel Karlstadt mit dabei und hatte die tragende Rolle. Also
die war ja schon über 60 und hat einen unglaublich vollen Terminkalender gehabt. Wir haben den bei uns im Archiv und da ist wirklich, sie ist ja nach wie vor gern ins Gebirge gegangen, aber das musste sie sich wirklich abbringen, da war fast keine Zeit dafür.
Und in den Bühnenalben, also wir haben auch die Bühnenalben im Museum, der 60. Geburtstag und der 65. Geburtstag, das waren Riesenereignisse, also da gibt es viele Seiten, alles hat darüber berichtet.
Und sie hat natürlich auch Wert darauf gelegt, dass sie solistisch gesehen wird. Unser Museum heißt ja Valentin-Karlstadt-Museum, aber noch nicht so lange. Sie war bei der Einweihung dabei, als 1959 das Museum eingeweiht wurde. Und sie war nicht glücklich darüber, dass sie eigentlich nicht vorkam. Und als dann ihr Nachlass zu ordnen und zu vergeben war, der ja bei ihrer Schwester Amalie war, da war sie nicht einverstanden damit, dass das an das Valentin-Museum geht.
Die Amalie.
Die Amalie, aber das war schon auch eine Verschnupfung bei der Liesel Karlstadt.
Der Nachlass wurde dann aufgeteilt, und zwar zwischen der Monazensia und dem Museum. Und damit funkte er zu ihrem Tod und über 10 Jahre nach seinem eigenen Tod schon wieder dazwischen, der Valentin. Das tut er bis heute. Und zwar immer dann, wenn Liesel Karlstadts künstlerische Lebensleistung zur Debatte steht. Denn dann geht es natürlich auch um ihr Werk in seinem. Aber Moment mal, warum spricht man da nicht längst selbstverständlich von ihrer beider Werk? Ein Anachronismus so unverzeihlich wie zäh, obwohl das Museum, die Monazensia und die Forschung dagegen anarbeiten. Und so ist Liesels Anteil am Werk der Firma Valentin Karlstadt größtenteils ein zu Unrecht verschwiegener, einer, den man extra betonen und verteidigen muss.
Wir haben 27 Jahre miteinander gearbeitet und haben auch, wie man ja weiß, alle unsere Stücke selbst gemacht. Sie sind alle so aus dem Stegreif entstanden. Wir haben ja, der Karl Valentin hat nichts geschrieben, kein Stück geschrieben, sondern wir sind zusammen auf die Probe gegangen und haben uns unsere Stücke eben ganz aus dem Stegreif zusammengebildet. Und wenn es dann soweit war, ich habe alles auf kleine Zettel aufgeschrieben. Und natürlich, das Wichtigste war immer der Schluss von jedem Sketch, das wissen Sie ja auch, das ist immer das Schwierigste. Und da habe ich jeden Witz, den ich für gut befunden habe, auf Zettel aufgeschrieben, habe es dann sortiert, die schlechten am Anfang, die guten zum Schluss. Und wenn wir es dann ungefähr beisammen gehabt haben, na, dann haben wir uns endlich einmal getraut, diesen nagelneuen Sketch aufzuführen. Und wenn es dann ein Erfolg war, dann habe ich später dann, einige Monate später, aufgeschrieben, den ganzen Text, damit wir nicht vergessen.
So erzählt es Liesel Karlstadt. Und ganz ähnlich bestätigt es einige Jahrzehnte später auch nochmal Kurt Wilhelm, der seinerseits die Entstehung der gleichberechtigten Kunst von Valentin Karlstadt sehr bewunderte.
Du bist eigentlich dabei gestanden und hast einer Genesis zugehört, wenn die beiden miteinander gearbeitet haben. Dann sagst du das, dreh lieber den Satz um und was. Ja, aber du musst nachher schon, ja, ich sag nachher schon das, dass du das nach. Gell, so ist das hin und her gegangen, die haben das so richtig ausgetachelt.
Das ist ein völlig modernes Arbeiten mit Textbausteinen. Dieses Duo in dieser Genialität, das gibt's nur zusammen. Und da hat der Valentin seinen ureigenen Anteil und die Liesel Karlstadt auch. Den Valentin gab's auch schon vor der Liesel Karlstadt als Karl Valentin und hätte es nach meiner Meinung auch ohne der Liesel Karlstadt gegeben. Aber die Frage ist, ob es ihn in dieser Form so gegeben hat. Er hat einfach in der Liesel Karlstadt den kongenialen Widerpart gefunden und die hatte eine unglaubliche Empathie, sich in diesen Mann, aber auch in diese Szene hineinzufühlen. Und das ist eine ganz einzigartige Gabe und das bestimmt dieses Werk Valentin Karlstadt. Und der Valentin wusste das schon. Also bei aller Kreislichkeit, die der gegenüber der Liesel Karlstadt zum Teil an den Tag gelegt hat, wusste er ganz genau, was er an der Liesel hat.
Was heißt das aber nun, wenn man alle Stränge zusammenführt? Das geniale Gemeinschaftswerk hier und Liesels zwar fulminante, aber doch ganz anders geartete Solokarriere dort?
Wenn Sie heute auf die Straße gehen und jemanden nach Karl Valentin, Liesel Karlstadt fragen oder nur nach der Liesel Karlstadt, dann wird der Karl Valentin dazu einfallen. Nicht, weil sie hinter dem Valentin steht, sondern weil das Werk ist. Das, was sie später gemacht hat, war gute Schauspielerei und hatte in seiner Zeit diesen großen Erfolg und diese Gültigkeit, aber es hat keine Allgemeingültigkeit.
Was Sabine Rinnberger da sagt, klingt hart, ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist einfach bezeichnend für die zwei Seiten der Liesel Karlstadt.
Das, was sie mit dem Valentin zusammen geschaffen hat, ist heute gültige Kunst und internationale Theaterliteratur. Das hat für immer Bestand. Und hier laufen beide zur Höchstform auf, so kompliziert das Ganze war. Das hat das Ganze auch so lange getragen. Das Bewusstsein von der Liesel Karlstadt, dass das, was hier zusammen passiert, einzigartig ist und mit nichts zu vergleichen. Und deswegen hat sie sich da auch künstlerisch so schwer herausgefunden und hat es auch sich immer aufrechterhalten, obwohl sie ja schon in den 30er Jahren angefangen hat, kometartig eigenständig durchzustarten.
Noch so ein entscheidender, aber wenig bekannter Wendepunkt im Leben von Liesel Karlstadt. 1928. In diesem Jahr passieren entscheidende Brüche in der Beziehung Valentin-Karlstadt. Das Duo ist auf dem Zenit seines Schaffens. Wie gefragt die beiden waren, beweisen die Auftritte im legendären Kabarett der Komiker in Berlin. Über Wochen ausverkauft, von Promigästen wie Kurt Tucholsky und Egon Erwin Kisch besucht. Und die Berliner Zeitung schwärmt.
Man muss jeden Satz, jedes Wort aus dem Munde dieses Künstlerpaares hören. Man muss jede Bewegung sehen, man denkt, man fühlt, man glaubt, niemals mehr zu lachen aufhören zu können. Es ist so spaßig, so tragikomisch. Ja, es ist eigentlich alles zusammen. Unbegrenzt sentimental und unbegrenzt unsentimental.
Das Kind ist krank, also meine Frau hat gesagt, geh in die Apotheke und hol. Und wie, das kann ich mir nicht merken, das Wort.
Hol,
das ist so,
was denn?
Das ist einen, so
einen Kamillentee, wird sie gesagt haben.
Nein. Meine Frau hat gesagt, wenn ich den Namen nicht mehr weiß,
na also,
dann soll ich einen schönen Gruß vom Kind ausrichten, das heißt von der Frau vielmehr,
na ja.
Und das Kind kann nicht schlafen, weil es immer so unruhig ist.
Ach, unruhig.
Ja,
ist das? Unruhig. Na ja, dann nehmen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Ach so. Am besten vielleicht Isopropyl, Propinyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon.
Was sagst du?
Ich meine, Isopropyl, Propinyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon.
Wie heißt das?
Ja, ich sag's Ihnen doch schon zweimal. Ein Isopropyl, Propinyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon.
Ja, das ist... Ja, das, so heißt so einfach. Und man kann sich's doch nicht merken.
Bis aus New York kommen die Angebote. Aber hinter den Kulissen herrscht eine andere Stimmung. Zwei Krisen schleichen sich an, eine berufliche, eine private.
Die Liesel Karlstadt ist sich zunehmend ihres eigenen Wertes bewusst, einerseits. Und gleichzeitig hat sie ja als Frau zwei Rollen. Das eine ist die großartige Bühnenpartnerin von Karl Valentin und das andere ist die Geliebte von Karl Valentin. Bekanntlich war Valentin auch verheiratet. Das war von Anfang an so für die Liesel Karlstadt. Das war eine Rolle, die ihr nie gehörte, die der Ehefrau. Und nun hat Valentin nicht ein Techtelmechtel, sondern wirklich ein Verhältnis.
Jetzt ist plötzlich Liesel die Betrogene. Sie ist zutiefst gekränkt, geht zu einem Psychologen und ist gleichzeitig Valentins Psychologin.
Beruf Nervenärztin, Nebenbeschäftigung Komikerin.
Schreibt sie 1932 als Widmung unter ein Foto für ihn. Gleichzeitig fängt sie an, eigene Wege zu gehen. Tröstet sich auch mit einer Affäre, beginnt sich als Schauspielerin zu professionalisieren. Bekommt bald die ersten Rollen angeboten. Tritt parallel weiter mit Valentin auf, aber der Balanceakt fällt ihr zunehmend schwer. Beiden ist auf ihre Weise klar, dass sie sich neu orientieren müssen. Karl Valentin hat zu kämpfen. Er ist kein Schauspieler, kann letztlich nur sich selbst in Szene setzen. Er glaubt an die Zukunft des Mediums Film, macht dort aber praktisch das Gleiche wie auf der Bühne. So sind zwar die heute legendären Sketche entstanden, damals aber hatte er mit dieser Methode keinen Erfolg. Im Oktober 1934 kommt der Punkt, an dem das alles für Liesel Karlstadt unerträglich wird. Valentin eröffnet in der Münchner Sonnenstraße ein Panoptikum, eine Mischung aus Grusel- und Lachkabinett, und zeigt dort groteske Installationen wie Wasserleichen aus Wachs oder ein unheimliches Femegericht mit rot beleuchteten Puppen. Beim Publikum ein Flop. Für Liesel Karlstadt, die ihm zuliebe 4.000 Mark investiert hatte, ein persönliches Desaster. Auf einmal ist sie mit Valentins Ehefrau konfrontiert.
Die Ehefrau, die noch nie eine Rolle im künstlerischen Leben von Karl Valentin gespielt hat, die durfte auch nicht ins Theater kommen, die sitzt an der Kasse. Die Tochter von Karl Valentin und Gisela ist dabei, die Bertel, und die Sekretärin, mit der er das Verhältnis hatte, taucht auf einmal auch wieder auf. Und das stört die Liesel Karlstadt ganz massiv und da hat sie auch Existenzängste und das ist auch ein mit auslösendes Moment ihrer großen Seelenkrise, die in einem Selbstmordversuch Anfang 1935 gipfelt.
Am Vormittag des 6. April 1935 springt Liesel Karlstadt von der Münchner Luitpoldbrücke in die Isar, ihre Katze im Arm. Das Tier ertrinkt. Sie wird gerettet und in die Psychiatrie in der Nussbaumstraße eingeliefert. Als Grund für diesen Versuch, sich das Leben zu nehmen, vermerkt die Polizeichronik
Kummer.
Im Krankenhaus konkretisieren sie
schwer depressiv, stark gehemmt und außerordentlich ängstlich.
Sie bleibt über Monate in Behandlung, bekommt Schlafmittel und Opium verordnet und erholt sich nur langsam.
Meine liebe Lili, meinen Brief beginne ich mit dem Marschlied. Halte aus, halte aus, halte aus im Sturmgebraus. Und wenn du das tust, wird alles wieder gut. Wie sehr du mir nicht ans, sondern ins Herz gewachsen bist, wirst du wohl nie erfassen.
Schreibt ihr Karl Valentin im Oktober 1935. Zu der Zeit arbeitet Liesel Karlstadt bereits wieder parallel zu ihrer Behandlung.
35 entsteht Kirschen in Nachbarskarten, 36 entstehen die Kurzfilme. Dazu muss man sagen, dass die Liesel Karlstadt aus der Psychiatrie direkt in den Zug steigt, um ihr Engagement Ende 1935 mit Karl Valentin in Berlin anzutreten. Und ihr Psychiater in München gibt ihr 2 Schlaftabletten mit und schickt ihr jeden Tag 2 Schlaftabletten, damit sie schlafen kann. Er gibt ihr aber auch keine ganze Packung mit und weiß auch, warum er das tut. Und jetzt passiert was, was vorher noch nie passiert ist. In Berlin, Liesel Karlstadt funktioniert auch auf der Bühne nicht mehr.
Januar 1936. Das Gastspiel muss abgebrochen werden. Der Ausflug in die Bühnen- und Filmwelt ist beendet. 2. Einweisung in die Klinik. Wieder wegen Erschöpfung und Depression. Überwog beim ersten Mal die allgemeine Verzweiflung an ihrer Lage, macht Liesel Karlstadt nun vor allem Valentin für ihren Zustand verantwortlich. Der reagiert bestürzt.
Liebe, gute, einzige Lisi, ich bitte dich mit aufgehobenen Händen, verzeihe mir alles, was ich getan habe. Ich will so werden, wie du es willst. Ich wusste ja nicht, dass ich so bin. Ich werde für dich sorgen wie eine Mutter für ihr Kind.
1937 ein weiterer Rückkehrversuch in das Leben, das sie so an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte. Es soll sich zeigen, ob sie gesundheitlich stabil ist. Valentin beschwört die Kraft des alten Duos intensiv wie nie.
Liebe Lisi, eines muss klar sein. Wenn du auch schon hier und da alleine Theater gespielt hast oder Film, die richtige Liesel Karlstadt bist du nur an meiner Seite. Ich bin gerne auch der Valentin ohne dir, aber der richtige Valentin bin ich nur zu zweit und nur mit dir. In Zukunft heißt es, wir zusammen oder gar nicht.
Schon fast 2 Jahre war die Firma Valentin Karlstadt, wie er gern sagte, nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Im Januar 1937 geht's im Kabarett Benz in Schwabing wieder los. Aber je länger Liesel Karlstadt auf der Bühne steht, desto heftiger melden sich ihre Symptome zurück. Wieder landet sie in der Psychiatrie, wieder Pause.
Sie hatte dann schon auch Stimmungen, wo sie den Valentin einfach nicht mehr sehen wollte oder nicht mehr sehen konnte. Aber sie hat es nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen, sich wirklich von ihm zu trennen. Und dann war es so, dass sie 1939, da haben sie dann in Augsburg gespielt, weil in München ging es ja nicht mehr. Und da hat sie eine Woche hat sie mitspielen können und 14 Tage hätten sie spielen sollen. Dann ist sie krank geworden und infolge dieser Krankheit hat sie sich eine Sepsis zugezogen. Da war sie 17 Monate lang praktisch aus dem Verkehr gezogen.
Diese lebensbedrohliche Krise haben Andreas Koll und Sabine Rinnberger erst vor kurzem genauer erforscht. Liesel Karlstadt, zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt, muss mehrfach operiert werden und verliert fast ein Bein, weil die Blutvergiftung schon so weit fortgeschritten ist.
Das ist ein Ereignis im Leben von der Liesel Karlstadt, das man wirklich noch mal sehr groß beleuchten muss, weil hier ging es für sie wirklich um die Existenz hier auf der Erde und da wusste sie, jetzt muss ich mich wirklich um mich kümmern. Da hat sie sich mit dem Karl Valentin nicht mehr beschäftigt und das ist wirklich ein sehr, sehr entscheidender Bruch in diesem Verhältnis Valentin-Karlstadt.
Und kaum konnte die Liesel Karlstadt wieder auf die Bühne, haben sie 2-mal den Theaterbesuch im Deutschen Theater gemeinsam gespielt. Das war sozusagen das letzte gemeinsame Auftreten vor 1945. Aber sie hat auch Parallelfilme gedreht. Sie hat das Mädchenpensionat gedreht. Da war sie in Budapest. Und durch das Filmdrehen war sie nicht in der Unmittelbarkeit diesem Valentin ausgeliefert, naja, sondern sie hatte Platz. Und sie hatte auch Platz, sozusagen zu sehen, was eigentlich sie ist.
Und das ist, glaube ich, so eine Art große Freiheit für die Liesel Karlstadt. Genau. Fern vom Karl Valentin in der Zeit macht sie einen Maybach-Führerschein und fährt Boot und ist auf der Insel Hiddensee und hat in Berlin Freunde und geht bei Gründgens aus und ein. Und sie ist da auch wahnsinnig vernetzt in der ganzen Künstlerszene und wird dort auch geschätzt. Und der Valentin ist ganz weit weg.
Dafür rückt der Krieg näher. 10. März 1940. Die ersten alliierten Bomber erreichen München. Bis in den Herbst 1942 erfolgen 6 große Angriffe. Karl Valentin flieht aus der Stadt in sein Häuschen in Planegg. Liesel Karlstadt verbringt so viel Zeit wie nur möglich in den Bergen, lebt sogar einige Monate als einzige Frau und amtlich geprüfte Muliführerin bei den Gebirgsjägern auf der Ehrwalder Alm in Tirol unter dem Pseudonym Gefreiter Gustl. Nach ihrer Rückkehr meldet sich Valentin wieder oft bei ihr.
Da hat er natürlich jeden Tag rein telefoniert, ob mir nichts passiert ist und warum ich nicht auch rauskomme zu ihm nach Planegg. Aber ich hatte wiederum mit meiner Schwester die Wohnung und wollte die wieder nicht allein lassen. Er ist ihm dann, weil er sich nicht mehr hereingetraut hat, so lange in Planegg geblieben, bis der Krieg vorüber war. Ist aber dadurch auch in Vergessenheit geraten. Ich bin in der Zeit im Volkstheater in München engagiert gewesen und habe dort gespielt. Und der Valentin hat immer rein telefoniert, wenigstens ins Funkhaus, und hat immer gesagt, Gebütchen, lasst uns die Platten laufen, sonst kennen uns ja die Leute gar nicht, wir kommen ja ganz in Vergessenheit. Und da ist aber schlecht angekommen, da hat es immer geheißen, Herr Valentin, wir haben leider keine Termine. Und so ist er eigentlich ohne Existenz draußen im Planegg gesessen.
Im Frühjahr 1943 beginnt die systematische Bombardierung Münchens. Und erst in der letzten Phase des Krieges, vom Sommer 1944 an, hatte auch Liesel Karlstadt tatsächlich keine Auftritte mehr und war für die nächsten dunklen Monate ausschließlich Bürgerin in einer zunehmend zerstörten Stadt.
Und im Oktober 1945 steht sie bereits wieder auf der Bühne im Volkstheater. Und so entwickelt sich dann diese zweite Karriere. Einfach immer weiter.
Was für ein langer, harter Kampf diesem Neubeginn vorausging, in welch turbulenten Zeiten er sich entfaltete, wie er ihr weiteres künstlerisches Leben beeinflusste, das ist das eigentlich Spannende dieser Geschichte um Liesel ohne Karl.
Und da sind wir auch bei der zweiten Geschichte. Also das Ganze ist so wie das Leben, ist ja immer ein Prozess. Ja, und es findet ja nicht punktuell statt, sondern es gibt große Zäsuren, aber die stehen meistens am Anfang oder am Ende eines Prozesses, außer der Tod, der ist endgültig. Und in diesem Prozess war die Liesel Karlstadt bis zu ihrem Tod.
Das gilt auch für ihre angeschlagene Gesundheit. Denn ihr Kummer, oder wie man heute sagen würde, ihre bipolare Störung, verflüchtigte sich nicht. Weder in der Distanz zu Valentin noch im Aufwind ihrer steilen Solokarriere. Liesel Karlstadt kommt nun lediglich etwas besser damit zurecht, wird aber ihr Leben lang gegen die Schübe dieser schweren chronischen Krankheit ankämpfen müssen. Wie auch Kurt Wilhelm Jahrzehnte später bei einer Podiumsdiskussion in der Münchner Monatsensia erzählen sollte.
Sie war normalerweise immer ausgeglichen, immer freundlich bis fröhlich, bis einmal, als sozusagen dieser Schub wieder ausbrach, da war sie von einer hektisch übertriebenen Fröhlichkeit und sie, die der Anstand in Person war, hat plötzlich lauter schweinische Wörter gesagt und lauter unanständige Sachen hat er hergebracht und so weiter. Und dazu schrill und fast wie besessen gelacht. Also wenn ich an den berühmten Teufel glauben würde, dann hätte ich gesagt, in diesem Moment spricht nicht die Liesel, sondern der Teufel aus ihr. Und dann haben wir diese Aufnahme abbrechen müssen, denn es war gar nicht möglich, den Text aufzunehmen. Und da kam dann wieder, wie mir gesagt wurde, der berühmte Pfarrer, der sie in die Einsamkeit eines Klosters und in die Behandlung geführt hat. Und nach 6 oder 8 Wochen war sie wieder da und war wieder vollkommen normal.
Die Kunst und die Krankheit. Sie zeigen sich oft zu zweit. Bipolare Künstlerinnen und Künstler gab und gibt es einige. Und das, was gesellschaftlich als Krankheit definiert wird, kann, so paradox das klingt, große schöpferische Kräfte freisetzen. Der Preis dafür, der dunkle Gegenpol, ist die Depression. Und der Grat dazwischen kann schmal und gefährlich sein.
Man hat immer mit der eigenen Zerbrechlichkeit zu tun. Und das Fühlen der Zerbrechlichkeit ermöglicht einem nochmal anders in sich hineinzukommen, als wenn man das so bestimmte Dinge einfach nur, sagen wir mal, eher rational betrachtet.
Ich meine, der Valentin, heute wird man wahrscheinlich sagen, das war ein Autist. Und das finde ich auch das Interessante, weil das geht ja so zusammen. Das ist ja der andere Künstler. Und das hat dieses Paar meiner Meinung nach oft toxisch, aber auch ausgezeichnet.
Mit dem Valentin hat sie einen permanenten Reibepartner. Und diese Reibung ist ein auswegloser Zustand.
Die Liesel Karlstadt hat sich selber zunächst immer als gesund empfunden und wie sie ihn selber bezeichnet, war der Valentin der gespinnerte Teufel. Aber dieses immer bis zum Äußersten und bis zur Grenze und darüber hinaus zu gehen, das hat sie schon verbunden. Und ich würde sagen, viele Männer in dieser Zeit hätten gesagt, die spinnt. Aber er hat sie in ihrer Krankheit ernst genommen.
Und in der zweiten Karriere gibt es nicht mehr viel, wo man sich hat wirklich so reiben müssen, sondern da kriegt man einen Text, da spielt man eine Rolle, dann muss man sich natürlich arrangieren, aber das ist ein ganz anderes Arbeiten.
Ich sage jetzt mal schöpferisch, es entsteht nichts Eigenes mehr. Also natürlich ist verkörpert man jede Rolle.
Da wirst du jedem, wird da jeder Schauspieler, der jetzt irgendwo am Theater, im Film spielt, wird so dir da wieder, deutlich widersprechen.
Ja, weil das stimmt, natürlich ist jeder Schauspieler schöpferisch. Also das macht die Liesel Karlstadt natürlich auch. Wobei man jetzt schon, finde ich, die Dimension erkennen muss. Die Rollen, die die Liesel Karlstadt in ihrer späten Karriere gespielt haben, waren in der Mehrzahl nicht die ganz großen.
Aber ist gerade das nicht auch wieder eine hohe Kunst? Das kleine, normale, scheinbar nebensächliche ganz groß zu machen? Diese besondere Gabe zieht sich wie ein roter Faden durch Liesel Karlstadts Leben. Und vielleicht kann das am Ende am besten einer von denen einschätzen, die die Chance hatten, dieses Potenzial noch selbst zu erleben. Noch einmal Kurt Wilhelm.
Ich habe bei ihr damals gesehen, und jetzt bitte haltet mich nicht für übertrieben, sie war eine ganz große Menschendarstellerin. Sie war etwas, was auf Schauspielschulen nicht gelehrt werden kann, weil das muss man haben. Sie war präsent in einer Form ihres Dialogsprechens und der Art, wie sie sich bewegt, gegeben, geschaut und so weiter hat, dass man ihr immer zuhören musste. Sie war immer die Person, die voll da war und vorhanden war. Und wenn sie nicht das große Pech gehabt hätte, als Dialektschauspielerin abgestempelt und dadurch in die dritte Reihe verdrängt zu werden, wäre sie eine unserer großen Schauspielerinnen gewesen.
Also ich denke, dieser Satz, dass sie eine große Menschendarstellerin war, das trifft das Ganze nach meinem Empfinden am präzisesten. Und das ist sie natürlich auch in den Sketchen, die sie mit Valentin spielt. Und das ist sie immer, über alles hinweg.
Und man ist immer auch ein Produkt seiner Zeit. Und das ist das sehr Spannende und auch Exemplarische an der Biografie von Liesel Karlstadt. Sie schafft es, als Tochter eines unselbstständigen Bäckers eine großartige künstlerische Karriere zu schaffen in einem Jahrhundert, das eben aufgebrochen ist, schon vor dem Ersten Weltkrieg und nach den ersten Erholungen wieder in den 20er Jahren der ganze Fächer aufgemacht wird, auch für Frauen mit allen Möglichkeiten. Und dann kommt die große Katastrophe und Verbrechen des Nationalsozialismus, was auch Liesel Karlstadt und Karl Valentin in ihrem Tun erschüttert. Und dann sind wir in der beschaulichen 50er-Jahre-Idylle, die man da halt wollte und gebraucht hat. Und in diesen Dingen ist halt die Liesel Karlstadt auch eingebettet. Und das finde ich so faszinierend. Deswegen ist diese Zeit natürlich auch sehr spannend. Sie macht immer das Beste draus.
Liesel statt Karl. Die Karlstadt ohne Valentin. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Joana Ortmann, die auch Regie führte. Es sprachen Xenia Tilling, Michael Atzinger, Burkhard Dabinus und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.